Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Der Paulus hat's gut heute, der kann nämlich verreisen. Ja, unser einer muss zu Hause bleiben, abends darf man, würden Sie die Maske hochziehen bitte? Das ist bei uns ganz unbedingt Pflicht, Dankeschön. Der kann verreisen, das kann man nicht. Heutzutage, wir sitzen fest, wir dürfen nicht mal abends raus, es sei denn, man joggt, ja. Also, weiß nicht, ob wir alle dann in 4 Wochen sind, wir Deutschen alle super fit, weil wir immer schön gejoggt sind. Paulus reist und er reist nach Athen. Das heißt, er geht immer weiter nach Europa und kommt an in der griechischen Hauptstadt. Und das ist keine Stadt wie jeder andere, sondern es ist die Hauptstadt des Wissens. Also dort haben die ganzen großen antiken Philosophenschulen ihren Sitz. Da werden Dinge erfunden wie Physik, wie Philosophie, wie Biologie, alles Wörter, die aus dem Griechischen kommen. Die Mathematik, die Musik, alle diese Künste sind dort, haben dort ihre Heimat. Und Paulus hat Zeit. Davon erzählt der erste Vers. Wer mitlesen möchte, Apostelgeschichte 17 geht's los ab Vers 16. Paulus wartete in Athen auf Silas und Timotheus. Das sind seine Freunde und Mitarbeiter, auf die wartet er. Und weil er so viel Zeit hat, macht er das, was man macht, wenn man Zeit hat. Er macht eine Sightseeing-Tour. Er geht durch die Stadt und guckt sich alles an. Würden wir sicher auch machen, wenn wir jetzt in Athen wären, würden wir uns berauschen lassen von den alten Bauten und von dem großen Pantheon oben auf der Akropolis. 692 Marmorsäulen stehen da in der Sonne und damals war das noch nicht so eine Ruine wie heute, sondern da strahlen die in der Sonne, alles ist weiß und man geht hinauf, geht an einem großen Amphitheater vorbei und dieser Tempel oben auf dem Berg, er thront über der Stadt, es ist das Pantheon, der Tempel für alle Götter, einer für alle sozusagen. Und Paulus sah die Stadt voller Götzenbilder. Als Paulus das sah, packte ihn der Zorn. Nun muss ich euch erklären, in Athen hatte man etwa 2200 Götter. Also die griechische Mythologie kennt ungefähr 2200 Gottheiten. Das ist eine ganze Menge. Also für alles gab es einen Extragott. Ja? Einen für den Krieg und einen für die Liebe. Und interessanterweise war der Gott der Diebe gleichzeitig der Gott der Kaufleute. Muss man mal überlegen, was da für Weisheit drin steckt. Ja. Hermes hieß der. Also die ganze Stadt voller olympischer Figuren, egal in welche Ecke du abbogst, überall steht so eine Gestalt. Und der Paulus wird wütend. Er denkt, das kann doch nicht sein, dass in dieser Stadt des Wissens und der Wissenschaft und der Philosophie und des Nachdenkens, wo lauter kluge Leute wohnen, dass in dieser Stadt so eine rückständige Religion herrscht. 2200 Götter. Und die sind in den Puppen da, in den Figuren. Und dann baut man Tempel für die und dann füttert man die mit Opfern und denkt, die brauchen das. Und der Paulus wird so zornig und denkt, die armen Leute. Und die Frage ist, ob du auch noch zornig wirst, wenn du siehst, woran die Menschen in deinem Umfeld so ihr Herz hängen. Wofür die leben. Wonach die sich sehnen. Da wird alles abhängig gemacht vom Kontostand oder vom Stand des Zeigers auf der Waage oder vom Sparbuch oder vom Zeugnis. Paulus wird wütend. Er sprach in der Synagoge zu den Juden und zu denen, die an den Gott Israels glaubten. Da geht er als erstes hin, zu den Frommen. Und das machen wir auch, gehen auch als erstes zu den Frommen. Ja, ich stelle mich schön hier vorne hin und erzähle euch das, weil ihr das alle wissen wollt und weil ihr alle so schön fromm seid. Darum mache ich das. Aber der Paulus, jeden Tag aber redete er auch mit den Leuten, die er auf dem Marktplatz traf. Also nun war das in Athen, hatten die Leute, die haben sich nicht nur von Philosophie ernährt, die brauchten auch mal ein Stück Brot und einen Kohlkopf und eine neue Ledertasche und so weiter. Und mitten zwischen all dem ganzen Gekrame und den Gewürzen und dem Gewusel, wie das auf so einem Marktplatz, da haben wir alles schon wieder vergessen, aber kommt irgendwann nochmal wieder. Also mitten in diesem ganzen Gewusel redet Paulus über seinen Glauben, mitten im Leben. Der stellt sich nicht nur in die Kirche und erzählt da von seinem Glauben, sondern der nimmt den richtig mit ins Leben. Da erzählt er den Leuten das Evangelium, mitten auf dem Marktplatz zwischen Kohlköppen und Handtaschen. Vers 18, einige epikureische und stoische Philosophen, das sind also zwei große Philosophenschulen in Athen, gibt noch mehr, aber die beiden werden hier genannt, einige epikureische und stoische Philosophen verwickelten ihn in ein Streitgespräch und meinten, was will dieser Schwätzer eigentlich? Andere sagten, anscheinend verkündet er irgendwelche fremden Gottheiten, denn Paulus verkündete die gute Nachricht von Jesus und von der Auferstehung. Also die übersetzen hier in dieser schönen Übersetzung aus der Basisbibel, die übersetzen Schwätzer. Martin Luther macht das auch so. Das Wort, was im Griechischen da steht, heißt Körnerpicker. Also du kommst daher aus deinem Silizien, wo der Paulus herkommt, in Tarsus, das ist so in Kleinasien, heute in Türkei, da ist der geboren. Der konnte gut Griechisch und das war schon ein kluger Mann, aber der rannte eben rum wie so ein jüdischer Rabbiner, ja, so ein bisschen normale graue Klamotte und ein bisschen ausgefransten Bart, und das konnten die in Griechenland überhaupt nicht leiden. Ja, da hat man sich mit der Scherbe überall rasiert, also so Bart und so, das war nicht deren Ding. Und da kommt dieser fremdländische Typ daher und erzählt was. Und die sagen, du bist doch ein Schwätzer, du bist doch ein Körnerpicker, du bist doch aus dem Ausland nur hierher in die große Stadt Athen gekommen, um mal ein paar Weisheitskörner aufzupicken. Also du bist doch ein Schwätzer. Und andere, die fahren stärkere Geschütze auf, die sagen, anscheinend verkündet er irgendwelche fremden Gottheiten. Da könnte man sagen, naja, das ist heute auch so, jeder glaubt an was anderes. Damals in Athen sollte man nicht denken, bei 2200 Göttern war es nicht ganz ungefährlich, einen neuen zu verkünden. Man denkt eigentlich, okay, wenn die 2200 haben, dann kommt es auf einen mehr oder weniger auch nicht an. Aber so war das nicht. Der ganz berühmte Philosoph Sokrates, vielleicht kennt ihn jemand von euch, der hat deswegen sein Leben gelassen, weil man ihm genau diesen Vorwurf gemacht hat, 300 Jahre vorher. Denn Paulus verkündet die gute Nachricht von Jesus kai Anastasis, also Jesus und Anastasis. Anastasis ist ein weibliches griechisches Wort, bedeutet eigentlich Auferstehung, aber könnte auch ein Pärchen sein, so wie die römischen Götter immer in Paarweise auftraten, immer Männlein und Weiblein. Also dieser harte Vorwurf, jetzt wird es langsam brenzlig für Paulus, also das ist nicht mehr so ganz harmlos wie auf dem Marktplatz. Sie nahmen ihn mit zum Areopag, das heißt, Paulus wird verhaftet im Grunde. Und sie fragten, was ist das für eine neue Lehre, die du da vertrittst? Können wir mehr darüber erfahren? Was du uns erzählst, klingt in unseren Ohren sehr fremd. Wir würden gerne wissen, was es damit auf sich hat. Die Athener und auch die Fremden, die dort lebten, waren nämlich sehr neugierig. Sie kannten keinen besseren Zeitvertreib, als stets das Neueste in Erfahrung zu bringen und es weiter zu erzählen. Ich muss mal sagen, das finde ich beeindruckend, wenn Leute es noch wissen wollen und nicht schon denken, sie haben es sowieso alles schon begriffen und ergriffen. Paulus jedenfalls verschleppt man auf den Areopag, das ist sowas wie so eine Diskutiermeile. Ja? Also da wird alles, was irgendwie wichtig ist, wird miteinander verhandelt. Da gibt es so Diskutierrunden und manchmal große Plenums und dann reden alle miteinander und streiten durcheinander und es geht meistens um Religion, um Moral und um Ethik und um Philosophie. Das ist also, die Griechen waren ja damals auch schon besetzt von den Römern, das heißt, so richtig Urteile konnten die da nicht sprechen, aber da wurde richtig hart debattiert und wer in der Welt der Wissenschaft Rang und Namen hatte, der hat sich da auf dem Areopag aufgehalten und hat da seine Thesen vertreten. Also da bringen sie ihn hin und wollen nun ihn verhören, was ist das, was du uns da Neues bringst? Das haben wir noch gar nicht gehört. Paulus, der holt sie erstmal ab. Paulus trat in die Mitte des Areopag und sagte, ihr Bürger von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute. Paulus sieht die große Sehnsucht der Athener. 2200 Götter. Man könnte ja einen vergessen und der ist dann eifersüchtig, ja, oder neidisch. Wir kennen das aus dem Märchen von Dornröschen, ja, als die 13. Fee, die hat keinen goldenen Teller, zack, schiebt die in Zappen und ist sozusagen rum und bestraft das arme Mädchen, die gar nichts dafür kann, weil der Vater einen schlechten Keterer hatte und es keinen 13. goldenen Teller gegeben hat. Und dann holt er sie ab und sagt, ich sehe eure ehrliche Suche nach Gott. Ich sehe, dass ihr wirklich auf der Suche seid. Und er anerkennt das tatsächlich. Dann erzählt er, dass er losgegangen ist und eine Figur getroffen hat, die war oben ohne. Also nackt waren die alle, die griechischen Figuren, auch die Götterfiguren, ja. Aber da stand nichts drauf. Also das war ein Sockel mitten in der Stadt und da stand oben nichts drauf. Er sagt, ich bin durch eure Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem stand, für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da unwissend verehrt, das verkünde ich euch. Also da war oben keiner drauf. Und darunter stand, für den Gott, der noch unbekannt ist. Es könnte ja sein, dass einer vorbeikommt übers Meer und merkt, die Athener, die haben ja mich ganz vergessen, da zünde ich denen jetzt mal die Bude an. Also hat man so einen Altar hingestellt für den unbekannten Gott. Und wie viele Menschen heute Morgen unter uns und in unserem Umfeld haben in sich so einen Thron für den unbekannten Gott. Für den, den sie unwissend verehren, haben sie einen kleinen Platz frei. Und sie merken und spüren, und vielleicht merkst du und spürst du es auch ganz genau, dass da ein Platz in deinem Herzen ist, der gehört ihm. Das ist nicht deine eigene Verfügung, sondern das ist sein Raum in dir. Und da will er sein. Und was Paulus als ein Jude aus der Provinz sich erlaubt, ist auch ungehörig, denn er sagt, ihr Athener, ihr verehrt da etwas unwissend. Also da kommt so ein Körnerpicker aus Kleinasien und bescheinigt den Athenern Unwissenheit. War alles nicht ganz ungefährlich, was der sich hier traut? Und dann erzählt ihnen Paulus eine Handvoll Dinge über seinen Glauben. Er nutzt die nächsten 10 Minuten. Für eine kurze Predigt oder 5 Minuten, für eine kurze Predigt über die 5 wichtigsten Fakten über seinen Glauben. Dazu braucht er 8 Sätze und das soll uns jetzt nochmal beschäftigen. Paulus sagt, es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist doch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Das ist das Erste, was Paulus sagt. Gott ist der Schöpfer, er ist der Herr der Schöpfung. Ich habe eine lange Diskussion gehabt, ein langes Gespräch über, ob Gott an 7 Tagen die Welt erschafft und ob man seinen Verstand unbedingt an der Garderobe abgeben muss, bevor man in die Kirche kommt. Das muss man nicht. Das muss man nicht. Aber dass Gott der Schöpfer ist, ist eine viel, viel größere Aussage, als dass man sie an dieser Geschichte von den 7 Tagen festmachen muss. Und diese Geschichte von den 7 Tagen ist einer der größten Texte innerhalb unserer Bibel. Denn er bezeugt gegen alle, mein Gott hat die Welt gemacht und mein Gott kann das Chaos beseitigen. Mein Gott ist mächtig. Und das ist das, was in diesem Bekenntnis von Paulus auch drin steckt, Gott ist der Schöpfer, alles verdankt sich ihm. Er ist der Urgrund, er ist alles in allem. Und er ist nicht auf die Menschen angewiesen. Gott hat keine Angst vor Menschen, auch nicht vor Menschen, die sagen, ich weiß ja, dass es keinen Gott gibt. Vor denen hat Gott auch keine Angst, die liebt er. Und er ist nicht auf die Menschen angewiesen. Und das haben die Athener immer gedacht. Sie müssten den Göttern Häuser bauen. Und sie müssten den Göttern opfern. Manchmal wurden auch Menschen geopfert. Ganz oft wurden vor allem Mädchen als zur Tempelprostitution gezwungen und auf diese Weise geopfert. Gott braucht keine Opfer. Auch heute nicht. Und dein Neuwerden, was ich dir anbiete heute in diesem Gottesdienst, was Gott dir anbietet, das ist nicht damit verbunden, dass du alles opfern musst. Denn er opfert sich für dich, aber dazu kommen wir nochmal. Er ist nicht auf uns angewiesen. Dann geht es weiter, zweiter Gedanke. Er hat aus einem Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er festgesetzt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Wie das in den Ohren der eingebildeten Athener geklungen hat, das waren so eine richtigen Herrenmenschen. Ja? Wir sind so die Elite, wir sind aus Athen, wir haben eine tausende Jahre alte Geschichte, wir sind die Klügsten, wir sind die Zivilisiertesten, wir können auf alle anderen herabblicken. Und da kommt Paulus und sagt, von Gott her ist es so, dass wir alle aus einem Teig sind, alle Menschen. Ganz egal, wo sie herkommen, ganz egal, wie reich sie sind, ganz egal, wie klug sie sind, ganz egal, wie schön sie sind, alle sind aus einem Topf. Und damit ist christlicher Glaube, ihr Lieben, ist, es gibt nichts, was sich so gar nicht mit unserem Glauben verträgt, wie jede Form von Rassismus oder Chauvinismus. Das passt nicht. Und ich frage mich, wie können amerikanische Christen heute noch immer so denken? Wie kann das sein? Die lesen die gleiche Bibel wie wir. Alle Menschen sind aus einem Teig. Alle Menschen sind aus einem Teig. Und Gott hat die Grenzen festgelegt für die Menschen. Das heißt, er hat einen Plan. Gott hat einen Plan für jeden Menschen. Er hat einen Plan für dich. Also erstens, er ist der Schöpfer. Zweitens, alle Menschen sind aus einem Teig. Drittens, er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. Denn keinem von uns ist Gott fern. Durch ihn leben wir doch, bewegen wir uns und haben wir unser Dasein. Drittens also, es ergibt nicht nur Sinn, sondern es ist der Sinn, Gott zu suchen. Es ist der Sinn unseres Lebens, Gott zu suchen, ob wir ihn fühlen und finden. Man kann Gott fühlen und finden, also finden mit dem Kopf und fühlen mit dem Herzen. Das ist das, was Paulus sagen will. Der große, berühmte Schriftsteller Tolstoi, ein großer Russe, hat mal gesagt, Gott kennen, das ist Leben. Das ist Leben, Gott kennen. Und er ist keinem fern. Und du kannst ihn fühlen, sagt Paulus. Gott will das. Das ist das Dritte, was Paulus über Gott sagt. Und dann spinnt er sie so ein bisschen ein und baggert sie ein bisschen an. Oder wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind sogar von seiner Art. Ja, da wächst die Zustimmung jetzt, wenn er so einen griechischen Dichter zitiert. Weil wir Menschen also von Gottes Art sind, dürfen wir uns nicht täuschen. Die Gottheit gleicht keineswegs irgendwelchen Bildern aus Gold, Silber oder Stein. Die sind nur das Ergebnis menschlichen Könnens und menschlicher Vorstellungskraft. Die Griechen und manchmal wir heute auch, wir verfallen in einem großen Irrtum, in dem wir Gott nach unseren Vorstellungen formen. Und meinen, er würde sich dann schon dran halten. Wir denken uns was zusammen, wie Gott bitteschön zu sein hat, wie er unserer Moralvorstellung entspricht oder unseren Werten, wie Gott zu sein hat. Und dann möchten wir, dass er sich daran hält. Und Paulus sagt, das geht so nicht. Das war ja nur primitiv, was die Griechen gemacht haben, ja, und die Babylonier und alle möglichen Völker haben das ja gemacht, Götterstandbilder gebaut und dann davor auf die Knie gegangen. Das ist nur primitiv, weil man das auch noch anfassen kann. Aber das andere, dass man sich nämlich Dinge über Gott zusammendenkt und dann meint, Gott wird sich schon dran halten, das ist ja im Grunde genauso ein Götzendienst. Verstehen Sie, was ich meine? Es geht nicht darum, Gott nach den eigenen Vorstellungen zu formen, sondern sich selbst nach den Vorstellungen Gottes formen zu lassen. Nun, Gott sieht nachsichtig über die Zeiten hinweg, in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. Aber jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten auf, ihr Leben zu ändern. Das ist das Vierte, was Gott sagt. Gott fordert und macht möglich den Neuanfang. Gott will, dass wir neu beginnen. Gott möchte, dass du neu beginnst. Wörtlich übersetzt heißt es ein neues Denken. Ein neues Denken anfängst. Ein neues Leben, in dem er das Zentrum ist. Und in dem alles andere auch sein darf, aber alles in Beziehung zu ihm. Es gibt so einen schönen Spruch, habe ich schon oft gesagt, Gott will in deinem Leben keine Rolle spielen. Er möchte Regie führen. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, um über die ganze Welt zu richten. Dann wird er Gerechtigkeit walten lassen durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch dessen Auferstehung von den Toten bewiesen. Das ist das Fünfte, was Paulus sagt über Gott. Gott ist der Richter. Gott ist der Richter. Das ist sehr unmodern, das weiß ich. Das hört man nicht gern, das weiß ich auch. Da gibt Kollegen und Gemeinden, die wollen das gar nicht verraten, dass das so ist. Aber das ist so und das ist gut so. Es gibt einen, vor dem ist alles bloß und aufgedeckt. Und da kann keiner punkten mit seinem Sparbuch. Und da kann keiner punkten mit seinem Parteibuch. Und da kann keiner punkten mit seinem Stammbuch, wo er herkommt. Denn dieser Gott ist unparteiisch. Und alles wird nochmal zur Sprache kommen. Und das, was du getan hast und was ich getan habe, das wird alles bloß und aufgedeckt sein. Und das ist gut so, dass es einen gibt, der Richter sein wird. Das ist vielleicht für dich und mich nicht ganz so wichtig. Aber für die hunderttausenden misshandelten Kinder, für die vergewaltigten Frauen der letzten 10 Jahre in Syrien, für all den Hunger und all das Elend und für all die Gemeinheit, die Menschen einander antun, ist es für meine Begriffe ein tröstlicher Gedanke, dass es einen gibt, der es gesehen hat und der es nicht vergisst. Der es nicht vergisst, der deine Wunden kennt aus deiner Kindheit und der auch weiß, was du getan hast. Und das Schöne an diesem Richter, den Paulus uns vorstellt, ist, dass er einen Namen hat. Und dieser Richter, der die Welt richtet, der uns am Schlawittchen nimmt und sagt, hör mal her, ich weiß, was du vor allen anderen versteckt hast, dass dieser Richter der ist, der sein Leben für uns lässt. Christus, der dich richtet, ist der dich retten will. Der dich richtet, ist nicht der oben auf dem Thron sitzt und sich hinsetzt und dich fertig macht, sondern ist der sein Leben dran gibt, um dich rauszuhauen, damit du das dich traust, neu anzufangen, das Alte hinter dir zu lassen und wirklich neu zu beginnen, ein Leben in der Abhängigkeit von ihm, als Rebe an diesem Weinstock. Und dass das Gottes Plan ist, dass das durch diesen einen Mann passiert, das hat er, sagt Paulus, bewiesen durch die Auferstehung. Was? Durch die Auferstehung? Das gibt's doch nicht. Da fangen die an zu lachen. Da fangen die alle an zu lachen ringsrum. Als die um Paulus stehen, da heißt es, als Paulus von der Auferstehung sprach, lachten ihn einige seiner Zuhörer aus. Das ist wirklich zu bescheuert. Also zu glauben, dass Tod nicht tot ist, das ist wirklich verrückt. Das gibt's nicht. Da haben die drüber gelacht. Das konnte nicht sein. Das ist aber lächerlich, zu glauben, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Ihr Lieben, der Glaube an die Auferstehung war noch nie allgemein gut. Das war immer ein Ärgernis. Die Alten waren nicht weniger skeptisch als wir heute. Für die Griechen war es ein Ärgernis, ein wirkliches Ärgernis, was zum Lachen. Andere aber sagten, die sind dann ein bisschen höflicher, ja, kennen wir auch, naja, darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. Das heißt eigentlich dasselbe, ja? Naja, erzählst du uns später nochmal was drüber. Die ganze schöne Mühe, das ganze Risiko, was Paulus auf sich genommen hat, alles umsonst. Die lachen ihn aus und winken ab und sagen, naja, alles klar, Paulus aus Tarsus in Silizien, später nochmal. Übst noch ein bisschen, kommst nochmal wieder auf den Areopag. So verließ Paulus die Versammlung. Einige Leute aber schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Unter ihnen war Dionysius, der dem Areopag angehörte, eine Frau namens Damaris und noch einige andere. Dieser areopagitische Philosoph Dionysius, der wird der erste Leiter der Gemeinde in Athen. Und auch die Damaris, die erleben wir noch einmal in einem der Briefe. Der ist neu geworden, der eine. Und die eine Frau und ein paar andere. Gott schreibt seine Geschichte nicht mit Menschenmassen, sondern immer mit Einzelnen. Mit dir und mit mir. Und sein Neuwerden fängt nicht mit großen Revolutionen unter Massen an, sondern in deinem Herzen, wenn du willst. Und wenn du dich traust und den Mut hast. Und davon erzählt diese Geschichte. Es ist nie umsonst, seinen Glauben zu bezeugen. Diese Erfahrung macht Paulus. Und so will er anfangen, auch heute mit dir, will mit dir Geschichte schreiben. Und ich wünsche uns miteinander, dass wir das wissen, indem, wenn wir es selber hören und indem, wenn wir es weitersagen, wir werden keine Massen erreichen, aber wir werden viele erreichen, jeder einen Einzelnen. Dazu motiviere ich euch, wünsche euch, dass ihr ja auch gute Erfahrungen macht wie Paulus, dass am Ende einer da ist, der euch hört. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.